Lukas Kapitel 21, die Verse 25 bis 36. Da spricht der Herr Jesus in seiner Endzeitrede. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagt ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Worte. Sie sind gerade jetzt wichtiger als je zuvor, und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass sie darin Eingang finden und Frucht tragen. Bis du kommst. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wieder haben wir den zweiten Advent. Und wie jedes Jahr singen wir diese wunderbaren Adventslieder. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass viele oder vielleicht auch die meisten von Ihnen eine gemeinsame Aussage haben. Der König kommt. Zum Beispiel: Freue dich, Welt, dein König kommt. Sieh, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Tochter, zieh und freue dich. Sieh, dein König kommt zu dir. Was verbinden wir damit, mit der Aussage, der König kommt? Empfinden wir dabei Freude? Wird uns das Herz warm dabei? In der Adventszeit steht ja das Weihnachtsfest unmittelbar bevor. Und daran denken wir meist zuerst beim Kommen Jesu. Ja, damals kam unser König Jesus Christus als Baby in der Krippe. Er kam klein, schwach, hilflos, nicht so, wie man sich einen König vorstellt. Auch später im Alter von 30 Jahren, als er öffentlich aufgetreten ist, hat er sich nicht auf einen Thron gesetzt und ein sichtbares Königreich regiert. Nein, er ließ sich ans Kreuz schlagen als unser Stellvertreter. Er ist auferstanden und in den Himmel gefahren, von wo er gekommen war in Gestalt dieses Kindes. Wo ist jetzt sein Königreich? Der König und sein Königreich sind momentan unsichtbar. Ja, der Herr Jesus regiert, aber vom Himmel aus. Er regiert jetzt über diejenigen, die sich ihm freiwillig im Glauben seiner Herrschaft unterwerfen. Also über uns, die Gemeinde der Erlösten. Und so haben wir jetzt noch die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Gnade, wo wir noch leben. Und wer in dieser Zeit Jesus als seinen Herrn annimmt und anerkennt, der hat Frieden mit Gott. Die Welt dagegen wird nicht friedlicher. Sie wird immer unfriedlicher. Sie wird finsterer und verzweifelter. Ja, wo ist da der König, der eingreift? Ja, wir, die wir Jesus kennen, den König, wir wissen aus seinem Wort, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Aber dieses Mal dann nicht als kleines Kind in der Krippe, sondern als ein triumphierender König, in großer Kraft und Herrlichkeit, als starker Herrscher, König der Könige und Herr der Herren. So haben wir es gehört in der Offenbarung. Und davon redet der Herr Jesus in seiner Endzeitrede in Lukas 21. Über den Anfang dieser Rede werde ich im Januar predigen. Aber jetzt am heutigen zweiten Advent geht es um den Schluss dieser Rede, wo es um sein zweites Kommen als König der Welt geht. Die letzte Zeit vor seinem Kommen beschreibt der Herr Jesus so, Vers 25, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Es wird keine normale, friedliche, ruhige Welt sein, in die er kommen wird. Im Gegenteil, es wird alles aus den Fugen geraten. Jesus beschreibt hier den Zustand der Völkerwelt auf der Erde, vergleicht ihn mit dem Tosen des Meeres, mit den Wellen eines sturmgepeitschten Ozeans. Es ist nicht das, was wir in den letzten beiden Jahren zunehmend erlebt haben, immer noch erleben. Die Pandemie hat in kürzester Zeit alle politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, auch unser ganzes alltägliches Leben, dermaßen verändert und auf den Kopf gestellt, wie wir das nie gedacht hätten. Und nicht nur bei uns, sondern weltweit, in allen Ländern. In dieser Form hat es das noch nie gegeben. Und das ist nicht nur ein Virus und seine medizinischen Auswirkungen, sondern alles, was bisher wohlgeordnet, was sicher zu sein schien, gerät aus den Fugen. Die Welt trudelt mehr und mehr in ein Chaos. Und es erzeugt natürlich massiv Angst bei den Menschen. Und das sagt der Herr in Vers 26, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels sollen erschüttert werden. Wir haben ein Zunehmen der Ängste, wie es das noch nie der Fall war. Angst vor Covid, Angst vor Arbeitsplatzverlust, vor wirtschaftlichen Folgen, vor Isolation und Einsamkeit, vor dem Chaos, Angst vor Klima, ja, Angst vor der Zukunft. Wie soll das alles nur weitergehen? Viele Menschen sind buchstäblich halbtot vor Furcht und Angst. Diese Furcht ist ein ausgeprägtes Kennzeichen unserer Gegenwart. Und was sagt uns jetzt die Bibel dazu als Kinder Gottes? Psalm 46, 3 und 4. Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ja, das wird genauso kommen. Die Erde wird buchstäblich umgedreht. Ich weiß nicht, ob das in ein paar Jahren geschieht oder ob wir da schon mittendrin sind. Aber eines wissen wir sicher. Kinder Gottes brauchen und sollen sich nicht zu fürchten. Warum? Nochmal Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Wir wissen aus unserer Bibel, dass das nicht alles zufällig geschieht, sondern Gott hat es uns vorhergesagt in seinem prophetischen Wort. Er hat das sogar geplant. Er hat auch gesagt, wohin diese Ereignisse führen werden. Wir wissen auch aus der Schrift, hinter all dem Chaos steckt letztlich der Feind Gottes, der Satan und seine Finsternismächte. Letztlich ist es der Aufstand Satans gegen Gott und seinen Gesalbten, den Messias. Ja, siehe Psalm 2. Ja, das ist die eigentliche Verschwörung hier, die dahinter steckt. Satan gegen Christus. Der Satan hat ein Ziel. Er möchte die Menschheit unter seine Herrschaft bringen. Er möchte sie kontrollieren und versklaven, indem er sie unter die Herrschaft des Antichristen bringt, mittels Furcht, mittels rücksichtsloser Massenüberwachung und Totalkontrolle, dass sie schließlich Satan als Gott anbeten. Siehe Offenbarung 13. Das ist Satans Plan. Also in Wirklichkeit steht der Satan als der Einpeitscher hinter diesem ganzen Chaos. der diese Völkerwelt in ein aufgewühltes Meer verwandelt. Der Satan ist der Menschenfeind und der Menschenmörder von Anfang an und der verfolgt seine brutalen und menschenverachtenden Ziele ohne Rücksicht auf Opfer. Und darum erzeugt der Satan diese Angst und dann benutzt er sie, um die Menschen für seine Zwecke zu manipulieren und als seine Werkzeuge zu benutzen. Die Angst ist eine furchtbare Waffe des Teufels, ein Machtmittel. Man weiß, dass angsterfüllte Menschen leicht zu steuern sind. Dann klammern sie sich an vermeintliche Heilsbringer, die sie dann angeblich von allem Übel befreien sollen, wenn man ihnen nur die Macht gibt. Verängstigte Menschen, die tun dann alles, was man von ihnen verlangt. Und so ist es letzten Endes der Ruf nach dem starken Mann absehbar, der endlich dieses Chaos bändigt. Und auf diese Weise wird Satan seinen Beauftragten, den letzten Weltherrscher, an die Macht bringen, der in den Johannesbriefen als der Antichrist bezeichnet wird und in der Offenbarung das Tier. Herr Jesus hat uns alle diese Erschütterung als Zeichen seines nahen Kommens vorausgesagt. Die Kräfte des Himmels werden sogar erschüttert, also sogar der ganze Kosmos gerät aus den Fugen. Und die Erde wird Erschütterungen erleben, wie es sie in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat, sagt der Herr in Matthäus 24, seiner Endzeitrede. Also es ist nach meiner Einschätzung fraglich, ob sich das alles noch beruhigt, bevor der Herr wiederkommt. Ja, und die Menschen fragen oft, wo ist Gott und warum lässt er das alles zu? Seid gewiss, Gott wird eingreifen. Nämlich wenn Jesus als König wiederkommt, und das ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht sollten wir besser fragen, wie lange lässt Gott das noch zu? Vers 27, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus kommt als König wieder und er wird allem Bösen auf Erden ein Ende bereiten. Der gefallene Mensch, der unter der Herrschaft Satans steht, der wird das nicht schaffen. Alles Böse auf der Erde wird einmal enden. Das ist ein Trost für uns. Es hat ein Ablaufdatum, das von Gott gesetzt ist. Für uns ist das ein Grund zur Freude und zum Trost. Damit wir nicht verzweifeln an diesen Zuständen oder dagegen aufbegehren. Jesus kommt wieder als machtvoller König und Herrscher und er richtet sein wunderbares Friedensreich auf der Erde auf. Die ganzen irdischen Herrscher, Politiker, Regierungen, supranationale Organisationen, Wirtschafts- und Finanzeliten, die schaffen es nicht. Die werden kein Friedensreich aufrichten. Sie werden nicht Frieden und Gerechtigkeit, keine bessere Welt erschaffen. Setzen wir auf sie kein Vertrauen. Denn die Bibel zeigt sie, letztlich werden sie und sie müssen versagen, damit schließlich der letzte Weltherrscher kommt. Im Psalm 146, Vers 3 bis 5 steht, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist es aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Ja, wir sollen beten für die Regierenden. Vielleicht auch, dass manches noch aufgehalten wird. Aber die Bibel warnt uns, dass wir irgendwelche Hoffnungen in sie setzen. Im Grunde genommen sind sie doch alle ratlos und hilflos, wie es auch hier heißt in Vers 25. Und letztlich sind sie Sünder, die auch von Mächten der Finsternis gesteuert werden und beeinflusst. Denn sie sind Sünder, Menschen ohne Gott. Sie sind Teil einer gottfernen Welt. Wir müssen uns auch hüten vor einer blinden Obrigkeitshörigkeit, denn hier lauert auch eine Gefahr der Verführung. lassen wir uns nicht verführen von keinem politischen Heilsbringer, egal auf welcher Seite, sondern hängen wir uns allein an unseren Herrn Jesus Christus. Er ist unser Retter und Helfer. Unsere Blickrichtung als Nachfolger Jesu ist: Der König kommt. Ist das für uns Grund zur Freude und zur Hoffnung? Oder stimmen wir ein in den allgemeinen Chor der Angst und Panik und Hoffnungslosigkeit? Was sagt uns jetzt der Herr Jesus in Lukas 21, wie wir geistlich mit der Situation umgehen sollen? Sollen wir jetzt dagegen aufbegehren, sollen wir demonstrieren gehen, politisch aktiv werden, das irgendwie verhindern oder noch verbessern? Nein, das hat alles keinen Wert. Sondern Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Der Herr Jesus sagt, wenn das anfängt zu geschehen, also schon in den allerersten Anfängen dieser endzeitlichen Entwicklung, da erhebt eure Häupter. Wohin? Zum Himmel, zu Jesus. Was ist unsere Blickrichtung? Geht sie himmelwärts zu Jesus, dem wiederkommenden König? Als Nachfolger Jesu haben wir gerade jetzt, gerade heute haben wir einen Grund zur Hoffnung, weil sich unsere Erlösung in Riesenschritten naht. Wir können gewissermaßen die Schritte seines Kommens schon hören. Und darum bitte keine Angst. Schaut auf Jesus, den König, nicht auf das ganze Toben der Welt. Ja, so wie der Petrus, als er zu Jesus auf dem Wasser ging, da auf dem See Genezareth. Solange er auf Jesus schaute, so lange konnte er auf den tosenden Wellen gehen. Aber als er auf die Wellen schaute und dachte, also was ich hier mache, das geht ja eigentlich gar nicht, da ist er untergegangen. Das ist auch ein Bild für uns. Schauen wir doch in dem festen Glauben und Vertrauen auf unseren wiederkommenden Herrn, nicht auf das Toben der Welt. Denn wenn wir darauf schauen, dann werden uns die Wogen der Angst und der Verzweiflung überwältigen. Und dann versinken wir da drin. Und wenn das passiert, dann ist der einzige Weg, da rauszukommen, Buße und der Schrei zu Jesus. So wie Petrus: Herr, hilf mir, ich versinke. Und Jesus hört uns und zieht uns wieder raus aus diesem Strudel der Furcht. Und solange wir im Glauben auf Jesus schauen, solange können wir auf den Wellen gehen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus auf ihn geht. Er hat das Toben der Welt unter seiner Kontrolle. Ihm ist nichts entglitten. Er ist allem gewachsen. Auch unserer persönlichen Not, das dürfen wir wissen. Und darum schauen wir auf Jesus. Auf unser ewiges Ziel, dass wir bei ihm im Himmel sein werden. Machen wir uns das jeden Tag bewusst, dass wir als Kinder Gottes ein Eigentum Jesu sind. Also wovor sollten wir uns fürchten? Vor Leiden, vor Krankheiten, vor Tod. Wir fallen noch nie tiefer als in seine Hand. Aber wenn du Jesus nicht hast, dann hast du Grund, dich zu fürchten. Aber diese Angst soll dich zu Jesus treiben. Denn bei Jesus bist du in Sicherheit. Für immer und ewig. Ja, die Bibel sagt uns, am Ende wird alles gut ausgehen. Aber nur für diejenigen, die zu Jesus gehören. Für die Gottlosen wird es nicht gut ausgehen. Für sie kommt Jesus nicht als ihr Retter, sondern als ihr Richter. Das haben wir in der Offenbarung gehört. Und darum, wenn du Angst hast vor der Zukunft, dann komm heute noch zu Jesus und bring deine Seele bei ihm in Sicherheit. Vielleicht fragt sich jetzt auch manche, ja, woher soll ich denn jetzt wissen, dass wir schon in der Endzeit sind? Vielleicht ist das ja alles nur vorübergehend, das beruhigt sich wieder und dann wird es wieder besser. Und dann hören wir das Gleichnis, was uns der Herr hier gibt. Vers 29. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Also Gott hat uns in seinem Wort immer wieder Zeichen gegeben, wie weit die Heilsgeschichte schon fortgeschritten ist. Beim Feigenbaum sieht man es besonders schön. Der trägt nämlich dreimal im Jahr Frucht. Und die Art der Frucht weist auf die Jahreszeit hin. Da gibt es die Vorfeige. Da ist der Winter gerade vorbei. Das ist die erste Frucht überhaupt. Die ist nicht saftig, aber man kann sie schon essen. Und dann kommt die Frühfeige. So, jetzt ist Vorsommer. Die Frucht ist saftig, aber noch nicht haltbar. Und dann im Spätsommer kommt die Spätfeige. Die erntet man im Spätsommer und die Frucht ist dann am besten, die ist saftig und haltbar. Also die Frucht des Feigenbaums, die zeigt an, welche Jahreszeit wir gerade haben. Sie gestattet einen eindeutigen Rückschluss auf die aktuelle Jahreszeit. Und so sollen wir auch die Entwicklungen in der Welt beobachten und daraus Rückschlüsse ziehen. Auf die Heilsgeschichte, auf das Kommen des Herrn Jesus. Ja, und wenn wir Lukas 3 nochmal uns erinnern, da kommt schon mal der Feigenbaum vor in dem Gleichnis, da bezieht er das auf Israel. Feigenbaum ist Israel und die übrigen Bäume, das sind die Nationen, speziell um Israel herum. Auch sehr interessant. Alle Bäume sind Indikatoren für die Jahreszeit, aber am meisten der Feigenbaum. Das heißt, Israel hat eine besondere Bedeutung für die Zeichen der Zeit in Gottes Plan. Israel steht immer im Zentrum von Gottes Weltpolitik. Das ist durch die ganze Bibel so. Das ist nicht erst in der Endzeit so. Eigentlich müsste sich jeder Gläubige für Israel interessieren. Das ist kein unwichtiges Nebenthema. Und wie der Fruchtzyklus der Bäume, so schreiten die Entwicklungen in der Heilsgeschichte voran. Immer vorwärts. Es geht nie rückwärts. Und Gott erwartet von uns jetzt nicht, dass wir irgendwelche Spekulationen über die nahe Zukunft anstellen, sondern dass wir erkennen, dass wir verstehen, es ernst nehmen, dass Gottes Reich nahe ist. So, und Reich Gottes meint hier nicht eine Kirche, sondern das zukünftige Reich Gottes. Ja? Beachte das Wort nahe. Es ist zukünftig. Nämlich das Königreich des Messias, das genannt wird in Offenbarung 20. Als Kinder Gottes sollten wir eigentlich nicht überrascht sein von weltpolitischen Entwicklungen. Gott erwartet von uns sogar, dass wir seinen Plan mit Israel und der Welt erkennen und verstehen. Warum? Das hat Auswirkungen auf unser Leben. Wie lebe ich als Christ in einer Welt, die vergänglich ist? Was sind meine Ziele? Richtig, mein Denken, mein Planen, mein Tun, nur auf Zeitliches oder auf Ewiges? Es gibt noch ein weiteres Zeichen, warum Israel in diesem Zusammenhang so wichtig ist. Vers 32. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Also was heißt hier Geschlecht? Das kann eine Generation bedeuten, eine Generation von Menschen oder auch eine Geschlechterfolge, also Familie, Sippe, Volk. Also das ist besonders für Israel wichtig. Nach meinem Verständnis ist hier mit dem Geschlecht das Volk Israel gemeint. Das ist für mich die wahrscheinlichste Bedeutung, die hier am besten in den ganzen Kontext passt. Schauen wir in die Geschichte. Das Volk Israel ist trotz etwa 1800 Jahren Hass, Vertreibung, Verfolgung durch die Nationen, trotz ständiger Pogrome und Holocaust nicht untergegangen, sondern es wohnt wieder in seinem Land, das Gott seinen Vätern vor tausenden von Jahren verheißen hatte. Das ist doch ein Wunder Gottes und das ist ein Zeichen. Mit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 hat Gott uns ein super Zeichen gegeben. Der Feigenbaum treibt wieder aus. Es ist bald so weit, dass Jesus wiederkommt. Warum? Nach dem prophetischen Wort muss der Messias zu seinem Volk in seinem Land wiederkommen. Also muss es wieder in seinem Land wohnen. Und es ist erfüllt. Längst, seit 73 Jahren. Also Jesus hätte schon längst wiederkommen können. Aus meiner Sicht muss ich kein weiteres prophetisches Ereignis mehr erfüllen, damit Jesus wiederkommen kann. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, warum sagt uns der Herr das? Alles wird wanken, besonders in dieser letzten Zeit, wenn die Dinge auf ihr Ende zugehen. Es werden noch größere Erschütterungen kommen als am Anfang. Das erste am Beginn wahrscheinlich. Aber Gottes Wort ist das Einzige, was nicht wankt und nicht vergeht. Das Wort Gottes ist der einzige Anker, der im Chaos der Zeit hält. Es ist der einzige Kompass, der uns Orientierung gibt. Haltet bitte nur an diesem Wort der Bibel fest. Haltet nicht an Meinungen fest von gelehrten Menschen, an Interpretationen, an Lehrtraditionen oder unnüchternen Endzeitspekulationen, sondern nur an dem Wort der Bibel. Die Finsternis, die legt ständig neue Verführungen auf und neue verwirrende Ideen. Aber allein das Wort Gottes stellt uns Jesus und unser ewiges Ziel vor Augen. Die Herrlichkeit Gottes. Lest dieses Wort jeden Tag. Ich bitte euch, richtet euer Denken danach aus. Esst es, verdaut es. Erfreut euch daran. Und jetzt kommt die seelsorgerliche Anweisung des Herrn Jesus für uns, wie wir heute als Kinder des Lichts leben sollen. Vers 34, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Der Herr will nicht, dass unsere Herzen beschwert werden. Also Beschwernisse, das sind alles Lasten, die uns behindern, die uns niederdrücken, die uns schwächen im Glauben und zweifeln lassen. Es sind vor allem drei Dinge, die der Herr Jesus hier als die Hauptgefahren der Endzeit nennt. Das erste, der Rausch. Man versucht, der Realität dadurch zu entkommen, indem man sich ablenkt. Man berauscht sich durch Genuss, durch Unterhaltung, durch Süchte, also Brot und Spiele. Alles, was uns zeitweise Hochstimmung oder ein Hochgefühl verschafft. Es kann auch fromme und unnüchterne Begeisterung sein. Das Gegenteil davon ist die Nüchternheit. Dass wir uns bewusst enthalten von solchen Dingen, die uns nur ablenken. Und wir stellen uns der Realität. Die Nüchternheit ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, sagt uns das Neue Testament. Und die Nüchternheit, die lässt uns an Jesus und seinem Wort festhalten. Die zweite Gefahr ist die Trunkenheit. Es ist ein Zustand der Benebelung der Sinne und des Verstandes. Man kann nicht mehr klar denken. Man lässt alle Hemmungen fallen. Die Welt ist heute betrunken, aber nicht vom Alkohol. Sie kann die Wirklichkeit nicht mehr wahrnehmen. Die Menschen sind heute berauscht von dem Wohlstand. Der vermittelt ihnen die Illusion, das geht für immer so weiter. Eigentlich haben wir eine Pandemie der Lüge. Die ist hoch ansteckend, gibt es keine Impfung dagegen. Alle Bereiche unseres Lebens sind mittlerweile von der Lüge verseucht und durchdrungen. Also man glaubt sogar, dass es nicht mehr Mann und Frau gibt, sondern dass man sich sein Geschlecht aussuchen kann. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es sowas jemals gegeben. Also diese Generation verliert offenbar jeglichen Bezug zur Realität. Und da ist alles möglich. Keine Generation ist so verführt wie unsere, davon bin ich überzeugt. Und diese Betrunkenheit, die entsteht durch jede Art von Verführung, wo wir giftige Substanzen aufnehmen, geistlich schädliche Substanzen, die unseren Glauben wirksam beschädigen und zerstören. Ja, wie Ideologien zur Rettung der Welt, die man uns reichlich darbietet. Man will die Welt retten vor Katastrophen und sie einer strahlenden Zukunft entgegenführen, die von Menschen gemacht wird. Die dritte Gefahr, die der Herr Jesus nennt, sind die Lebenssorgen. Ja, das sind so die Alltagsprobleme, mit denen wir uns abmühen. Die Alltagsroutine, der tägliche Kampf ums Überleben, dass wir alles noch irgendwie hinkriegen. Also an sich nichts Böses. Aber auch das kann uns sehr beschäftigen und ablenken von Jesus. Es ist gefährlich, wenn sich unser Denken nur noch um Irdisches und Diesseitiges dreht und uns ablenkt von unserem eigentlichen Ziel der Ewigkeit bei Jesus. Die Folge solcher Beschwernisse, wie der Herr sie nennt, ist, dass wir von jenem Tag überrascht werden. Wir werden von den Gerichtsereignissen, die dem Kommen des Herrn vorausgehen, total überrascht werden. Und darum müssen wir das beachten, was der Herr nun in den letzten beiden Versen sagt. Denn wie ein Fallstrick wird er, also jener Tag, über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wach jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also die Bibel macht wiederholt deutlich, Kinder Gottes sind vom Kommen des Herrn nicht überrascht. Sie leben nicht wie die Welt in der Finsternis, sondern sie rechnen mit seinem Kommen, sie sehnen sich danach. Und der Herr sagt hier in Vers 36 ganz klar, er wird die Seinen würdigen, diesen Gerichtsereignissen, die seinem Kommen vorausgehen, zu entfliehen. Das ist eine Verheißung. Das heißt, er wird sie rechtzeitig zu sich nehmen, damit sie vor ihm im Himmel stehen. Nach meinem Verständnis ist damit die Entrückung der Gemeinde gemeint, also zumindest andeutungsweise. Der genaue Zeitpunkt wird uns von der Bibel nicht mitgeteilt. Und dann verstehen wir auch, was in Vers 34 steht. Mit jedem Tag, der so überraschend in die Welt kommt, ist die große Drangsal gemeint, die letzte Gerichtszeit vor dem Kommen Jesu. Dann wird das Gericht Gottes über den Antichristen und sein Reich des Schreckens niedergehen. Also, aber der Herr sagt zu uns, seinen Nachfolgern, wir als Kinder Gottes, wir werden nicht in diese letzte Gerichtszeit über die Welt kommen, sondern der Herr wird uns rechtzeitig zu sich in den Himmel nehmen. Wir werden diesen letzten Gerichten entfliehen. Sie sind nicht für uns bestimmt, sondern nur für die Gottlosen. Das ist doch ein herrlicher Trost auch für uns, dass wir uns nicht zu sorgen brauchen. Aber für die Welt wird der Tag der Entrückung der Gemeinde ein Fallstrick sein. Also etwas, womit man überhaupt nicht rechnet, wo man drüber hinfällt. Und das wird das nächste heilsgeschichtliche Ereignis sein. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Prinzipiell könnte es jeden Tag sein. Ich weiß auch nicht, was bis dahin noch auf uns zukommen wird, muss man auch deutlich sagen. Und darum warnt der Herr mit diesen eindringlichen und liebevollen Worten, dass wir uns nicht von der Welt vereinnahmen und von ihr beschweren lassen. Und dass wir von ihm irgendwie getrennt werden Oder im schlimmsten Fall sogar, wenn wir nicht umkehren, dieses Ereignis versäumen. Und wo werden wir denn sein, wenn Jesus wiederkommt als König? Steht in der Bibel, Vers 27. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen in Kraft und Herrlichkeit. Da steht nicht ihr, die Jünger, da steht sie, die Welt. Die sind gemeint. Wo sind wir denn? Wir werden mit ihm sein im Himmel. Wir werden zusammen mit ihm als sein Gefolge auf die Erde kommen. Steht geschrieben, haben wir gehört, Offenbarung 19,14. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Dieses Symbol der weißen und rein weißen Leinwand wird in der Offenbarung nur für Menschen gebraucht, die Vergebung ihrer Sünden haben durch das Blut des Lammes. Das sind nicht die Engel. Also bei diesen Heeren im Himmel kann es sich nicht nur um die Engel handeln. Auch das ist für mich ein Beleg dafür, dass die Entrückung vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu stattfinden wird. Steht auch noch an zwei weiteren Stellen, Judas 14 und Zacharja 14, Vers 5, der Herr kommt mit allen seinen Heiligen. Mit anderen Worten, wir gehören untrennbar zu Jesus und wir werden bei seinem Kommen mit ihm sein. Hast du Vergebung deiner Sünden, dann wirst du mit ihm sein. Und darum ermutigt uns der Herr, dass wir in der letzten schweren Zeit im Wachen und Beten bleiben. Dass wir nicht von Satan und der Welt verführt werden. Damit wir bei seiner Ankunft, bei der Entrückung dabei sein werden. Was macht ein Wächter? Ein Wächter beobachtet ganz genau, was um ihn herum passiert. Der prüft alles ständig mit einem gesunden Misstrauen. Und wenn irgendwas komisch ist, wenn was vom Normalzustand abweicht, dann muss er sofort reagieren. Und so wachen sollen wir beten zu aller Zeit. Beten heißt, beständige Gemeinschaft mit Jesus zu haben, ihn vor Augen behalten. Und dann lernen wir ihn immer besser kennen in seinem Wort. Damit wir ihn im Glauben erfassen, an ihm festhalten und danken. Und in dieser Haltung, in dieser geistlichen, Jesus-zentrierten Haltung, sind wir bereit, diesem allem zu entfliehen, wenn Jesus uns ruft. Er kann uns jederzeit durch die Entrückung zu sich rufen, kann aber auch plötzlich und unerwartet durch das Sterben geschehen. Man muss nicht alt und krank sein, um zu sterben. Aber wie immer der Herr das auch mit jedem Einzelnen machen wird, wenn wir täglich im Wachen und Beten vor Jesus stehen, dann sind wir alle Zeit bereit, wenn er uns ruft, vor ihm im Himmel zu stehen. Das möchte ich euch heute mitgeben. Richten wir unsere Augen in diesen letzten Stürmen täglich auf den Herrn Jesus und sein Kommen. Und dann werden wir uns nicht verzweifeln, wir werden uns nicht zu Tode ängstigen wie die Welt, sondern wir werden das Kommen des Königs mit wachsender Freude und Dankbarkeit erwarten. Möge der Herr uns das in diesem Advent schenken, dass wir das von ganzem Herzen sagen können: Ich freue mich, der König kommt. Amen. Herr Jesus, unser Herr und Heiland, wir loben und preisen dich so sehr, dass du kommst, dass wir das erwarten dürfen. Du hast alles unter deiner Kontrolle. Wir gehören alle dir. Und so hilf uns nun, steh uns bei in allem, was noch kommt, dass wir an dir festhalten, dass wir immer mehr zu dir hinwachsen, dass wir uns nicht von der Welt verführen lassen, dass wir bald vor dir stehen werden. Und wir bitten dich, Herr, komme du bald. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Amen.